Vielen Dank an die Mitarbeiter für euren Einsatz. Das ist super. Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus. Ich weiß nicht, wer von euch, von Ihnen schon mal diesen Spruch gehört hat. Der ist mehr oder weniger bekannt, aber er versucht auszudrücken, wie unterschiedlich Männer und Frauen sind. Und manche glauben ja, dass das wegen Männer und Frauen nicht zusammenpassen. Aber wir werden heute Morgen sehen, weil wir so unterschiedlich sind, sind wir gerade füreinander gemacht zur gegenseitigen Ergänzung. Und ich glaube, wenn wir heute aus diesem Gottesdienst und der Predigt nichts mitnehmen, als das zu verstehen, dass wir unterschiedlich gemacht sind, um es zu ergänzen, dann haben wir schon einen ganz großen Schritt gemacht. Und vielleicht hören wir auf, in Konkurrenz zu treten bei der Frage, wer kann was wie besser, sondern wie können wir einander helfen. Aber das nur so ganz am Rande. Und dieses kleine kurze Anspiel aus Loriots Werken, Szenen einer Ehe, sollte uns ein bisschen in die Situationskomik des Alltags hineinführen, wo das eben auch manchmal so zum Tragen kommt, wie unterschiedlich wir sind und das in ganz kleinen, banalen Dingen zum Ausdruck kommt. Ich glaube, ich kann ein bisschen leiser sein, dann haben wir vielleicht ein Stück weniger Feedback. Harald, wenn du ein Stück zurücknimmst, ist es für mich ein bisschen angenehmer hier vorne. Heute geht es um das Thema Ehe und wer die Einladekarte, sofern Sie oder ihr die bekommen habt, überhaupt gesehen habt, haben wir das ein bisschen mit Satzzeichen speziell garniert, um eine besondere Betonung zu legen. Also hier vorne ist das nochmal mitzulesen, Ehe mit dem Ausrufezeichen und dann in der Weiterführung, es zu spät ist, mit Fragezeichen. Und diese Überschrift soll zwei Pole der Thematik ein bisschen deutlich machen. Das eine ist die Ehe, die eine unglaublich weit verbreitete, über alle Kulturen und Religionen hinaus Form des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau ist. Und auf der anderen Seite eben, obwohl sie so weit verbreitet ist oder vielleicht sogar weil sie so weit verbreitet ist, doch nicht dieses Erfolgsmodell ist, das man so denkt. Ich habe noch mal recherchiert. 2007 hatten wir in der Neuzeit, wenn man das mal so sagen kann, einen echten Tiefpunkt in Sachen Ehe erreicht, die geringsten Eheschließungen mit 350.000 in Deutschland und eine sehr hohe Scheidungsrate von über 51%. Aber das liegt hinter uns und die aktuellen Zahlen sprechen von 100.000 mehr Eheschließungen, also erstaunlich, und eine deutlich geringere Scheidungsrate, also die liegt da unter 40%. Und das ein Gegentrend. Und trotzdem ist es noch eben eine hohe Scheidungszahl und deswegen diese Frage und diese Thematik, die heute Morgen auch ein bisschen aufgebaut werden sollen. Wie verhält sich das mit der Ehe? Wie können wir eine glückliche Ehe führen? 4 Punkte, die ich heute Morgen anschauen will. 1 gehört ganz sicher dazu, woher kommt überhaupt die Ehe? Was ist ihr Ziel und wie führen wir glücklichen Ehen und warum gehen eben so viele kaputt? Sicher nicht, weil sie so glücklich sind, sondern das Gegenteil und darauf wollen wir auch miteinander schauen. Aber die letzten beiden Punkte habe ich ein bisschen zusammengefasst und möchte da etwas sehr Grundlegendes sagen, das uns hoffentlich weiterhelfen kann. Das ist meine Hoffnung für heute Morgen, dass wir ganz grundlegende Dinge verstehen, also ein bisschen Ehetheorie sozusagen oder Ehetheologie, aber sie so verstehen, dass sie wirklich in unserem Alltag ganz praktisch zur Anwendung und zum Ausdruck kommt. Und deswegen hoffe ich, dass wir jetzt nicht abschalten, wenn ich die Frage stelle, woher kommt die Ehe, weil die Antwort sehr praktisch sein wird und da möchte ich euch einladen, mit aufzupassen. Und so einfach wie diese Frage ist, so einfach ist ihre Antwort von Gott. Die Ehe kommt von Gott. Das ist die einfachste und zutreffendste Antwort, die man auf diese Frage geben kann. Die Ehe ist keine menschliche Erfindung, auch wenn es vielleicht uns im Leben so begegnet oder vorkommt. Sie ist keine soziale Evolution von gemeinsamem Leben, das sich über Jahrtausende halt so entwickelt hat. So, das ist immer noch das Beste von allen anderen Varianten. Das ist nicht der Fall. Die Ehe ist keine Folge menschlicher Überlegungen. Wir machen uns Gedanken über die Ehe, aber dass Ehe entstanden ist, ist keine Folge menschlicher Überlegungen oder irgendwelcher Religionen. Auch die Ehe ist keine Folge einer Religion und wer Christentum als Religion versteht, was ich nicht tue, weil ich glaube, da ist etwas sehr grundsätzlich anderes. Aber selbst wenn man das will, ist auch die Ehe keine Erfindung des Christentums. Und das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Faktor, dass wir begreifen, Gott hat die Ehe gegeben. Und ich möchte es heute Morgen noch ein kleines Stück weiter präzisieren, was für den einen vielleicht ein bisschen aussieht wie Wortklauberei, aber ich meine, dieser kleine feine Unterschied, der gravierende Unterschied schlechthin ist in der Frage, wie verhält sich das mit der Ehe, wo kommt sie her, wozu ist sie gegeben? Die Ehe wurde eben nicht als Lebensgemeinschaft für den Menschen von Gott verordnet, sondern Gott schuf den Menschen bewusst als Mann und Frau mit dem Ziel, sie in die Ehe zusammenzustellen. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied, aber er ist sehr grundlegend und auch wichtig für uns. Also wir sind nicht als Mann und Frau geschaffen, weil das einfach irgendwie gut aussieht und nett ist. Und dann hat Gott sich gedacht, ja, und die Ehe ist so den Rahmen, den ich dafür stecke. Es ist gerade umgedreht, dass Gott den Menschen, der am Anfang nur einer war, bewusst als Mann und Frau in zwei Personen so geteilt oder hineingesteckt hat, weil er das Ziel der Ehe und der Gemeinschaft hätten. Wir kämen selbst nicht auf die Idee, dass es so rum ist, wenn Gott uns das nicht offenbart hätte. Und deswegen möchte ich euch und Sie heute Morgen mit hineinnehmen in das erste Buch der Bibel, also ganz am Anfang zurück, wo Gott eben darlegt, wie er die Welt geschaffen hat, wie er sich Dinge gedacht hat und dort auch sehr ausführlich in Bezug auf Mann und Frau wird und die Ehe wird. Und das möchte ich lesen aus 1. Mose 1, 26 bis 27. Übrigens, das Wort Ehe kommt so gut wie nicht, also in theologischer Hinsicht, in der Bibel vor, wird aber genauso an vielen Stellen beschrieben. Und das wird uns heute Morgen auch diesen technischen Fachbegriff lernen zu verstehen. 1. Mose 1, ab Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und noch eine Ergänzung aus 1. Mose, dem zweiten Kapitel, das ist sozusagen ein Teil des Schöpfungsberichts, auf den Gott nochmal besonders eine Lupe legt und nochmal gewisse Zusammenhänge deutlicher herausstreicht. Manche denken, die Bibel hätte am Anfang zwei verschiedene Schöpfungsberichte. Ich meine, die bessere Auslegung ist, dass wir einen grundlegenden, systematischen Schöpfungsbericht haben und in dem zweiten Teil eine Ergänzung, die wie eine Lupe, ein Mikroskop auf gewisse Stellen geht, um sie deutlicher zu beleuchten und im Detail besser herauszustreichen. Das betrifft auch die Ehe hier, 1. Mose 2, 24. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind, mit Leib und Seele oder wie es andere Bibelübersetzungen, die etwas älter sind, mit Fleisch übersetzen. Ein Fleisch zu sein, eine Einheit. Und in diesem biblischen Bericht wird schon deutlich, dass der Mensch in die Ebenbildlichkeit Gottes hineingeschaffen wurde. Und diese Ebenbildlichkeit des Menschen ist nicht das Aussehen des Mannes oder das der Frau, sondern es ist die Gemeinschaft, für die wir und in die wir hineingeschaffen wurden, die diese Ebenbildlichkeit ausdrückt. Also wenn wir uns mit der Ebenbildlichkeit Gottes beschäftigen und die Frage, ja, wo ist denn bei mir die Ebenbildlichkeit, dann kannst du ganz beruhigt antworten, gar nicht. Aber in der Beziehung zwischen Mann und Frau ist die Ebenbildlichkeit Gottes hineingelegt. Der Zusammenhang wird deutlich hineingeschrieben. Also nicht der des Menschen, sondern die Beziehungseinheit des Menschen zwischen Mann und Frau in der Ebenbildlichkeit zu Gott. Und das hat damit zu tun, dass Gott ein Gemeinschaftswesen ist. Habt ihr das gemerkt, wenn du gerade nochmal zurückklickst, Lars, auf den vorderen Text? Und da heißt es, und Gott sprach, lass uns Menschen machen, in unserem Bild und uns ähnlich. Da ist die Gemeinschaft Gottes ausgedrückt, die am Anfang der Bibel noch gar nicht so deutlich zu sehen ist, aber im Laufe der Bibel sich offenbart durch den himmlischen Vater, den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist, die schon immer existent sind, die Einheit Gottes und die Gemeinschaft in sich ausdrücken. Diese Gemeinschaft fing nicht erst an, als Jesus Christus auf diese Welt kam. Er wurde in diese Welt hineingeboren, aber er war schon immer existent. Er gehört zu der ewigen Existenz Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das, was sich im Neuen Testament dann durch Jesus ganz deutlich offenbart, ist von Anfang an das Wesen unseres Gottes, der in sich Gemeinschaft hat. Und dieser Gott, der Gemeinschaft hat, legt in seine Schöpfung die Gemeinschaft hinein. Und diese Gemeinschaft ist so eng angelegt, dass die Bibel es mit zwei Tatsachen kurz skizziert, wie eng diese Gemeinschaft ist. Und das haben wir gerade gelesen. Das erste ist, ein Mann wird seine Eltern verlassen, um seiner Frau anzuhängen, damit sie eins werden können. Und da sind wir schon beim ersten ganz klaren praktischen Tipp für alle bestehenden Ehen, auch für die, die vielleicht schon lang und anders unterwegs sind und für die, die noch nicht verheiratet sind, das zu lernen, dass ich nur eine neue Einheit bilden kann, indem ich das, wo ich groß geworden bin, verlasse. Vater und Mutter müssen draußen sein, damit eine neue Ehe entstehen können. Ich glaube, das beste Glück, das meine Frau und ich hatten, nachdem wir geheiratet hatten und für unser Theologiestudium 300 Kilometer von unserer Heimat weggezogen sind, war genau die Distanz, die wir beide zu unserem Elternhaus hatten. Weg zu sein, da hat keiner mit reingeredet, keiner reingefunkt. Wir mussten miteinander klarkommen, miteinander uns finden. Das war ein erstes hartes Jahr. Die anderen waren auch herausfordernd, aber leichter. Aber es ist so ein Segen gewesen, dass wir uns gefunden haben und dass wir unsere Ehebeziehungen entwickeln und prägen konnten, die auch die Stabilität gibt, selbst wenn heute Elternteile gepflegt werden müssten und da unsere Verantwortung nachkommen, aber unsere Ehe gefestigt ist. Das ist ein anderes Thema im späteren Leben. Aber anzufangen in der Ehe und sich nicht von Vater und Mutter zu trennen, das gilt ganz besonders für den Mann, auch für die Frau, aber ganz besonders für den Mann, bringt für viele Ehen schon den Tod im Topf mit. Und deswegen reite ich so ein bisschen ganz am Anfang darauf rum, das euch mitzugeben, das wirklich in den Blick zu nehmen. Und auch für die, die das vielleicht schon 20, 30 Jahre machen, wo man sagt, ja, haben wir damals falsch entschieden, mach nicht mit Dingen weiter, die falsch sind, sondern korrigier sie. Das wird immer wieder in unserem Leben passieren, wenn wir mit Jesus leben, dass wir Dinge, die wir schon immer so gemacht haben, auch als Christen vielleicht, voller Überzeugung, plötzlich merken, das ist voll daneben und ich muss korrigieren. Und das ist notwendig, damit es besser werden kann, sonst komme ich nicht vorwärts. Und das Zweite ist, dass die Bibel sagt, sie werden ein Fleisch. Also wir haben gelesen, sie werden beide eins sein mit Leib und Seele und Geist, könnte man sagen. Also eine Einheit, die untrennbar ist. Und das ist auch so wichtig für unsere Ehen, dass es in deinem Leben als Ehepartner, in deinem Leben als Ehemann und Ehefrau keine vertrautere Person gibt als dein Ehepartner. Niemand, der ein höheres Niveau an Vertraulichkeit und Nähe von dir erlebt, als dein Ehepartner. Das fällt uns nicht zu. Es geht manchmal leichter, vor allem in einer bestehenden Ehe, dass man jemand anderen hat, der einen besser versteht. Aber wir werden dann nicht zu dieser einen Einheit kommen, die Gott aber vorgesehen hat. Also wenn es jemanden in meinem Leben geben darf oder geben kann, der wirklich so nah dran ist wie nichts und niemand anderes, dann ist es mein Ehepartner. Und nichts und niemand anderes. Dafür hat Gott uns geschaffen als Mann und Frau, um in diese Symbiose, in diese Einheit zu kommen und diese Einheit zu werden. Und dazu möchte ich uns heute Morgen Mut machen. Gerade für Menschen, die sagen, ja, aber ich habe da eine beste Freundin und einen bester Freund. Das ist wunderbar. Aber wenn die beste Freundin, der beste Freund mehr Nähe zu dir hat, mehr Intimität, dann ist es verkehrt für deine Ehe. Und dann hat deine Ehe keine Chance. Wenn es, ich weiß, es geht leichter. Das kann ich mir gut vorstellen. Es geht leichter mit einem anderen. Vor allem dann, wenn Ehekonflikte da ist. Das ist unser Ziel als Eheleute. Meinen Ehepartner als den persönlichsten, intimsten und zuverlässigsten und engsten Partner, Menschen in meinem Leben zu haben. Woher kommt die Ehe? Die Ehe ist von Gott gegeben und wir Menschen wurden bewusst dafür geschaffen, in der Ehe zu leben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch zu sagen, dass wenn man die Bibel weiterliest, dass Gott auch ganz bewusst Ausnahmen gegeben hat und dass Gott Menschen tatsächlich zur Ehelosigkeit berufen hat. Das gibt es. Und das kommt bis in den heutigen Tag vor. Und das ist kein Problem, wenn Gott eine Ausnahme für meine Lebenssituation hat. Aber es ist wichtig, dass wir begreifen, es ist eine besondere Berufung. Es ist keine Wahlmöglichkeit, ach, bleibe ich allein oder heirate ich jemanden. Nee, so funktioniert das nicht mit der Ehelosigkeit, sondern wir müssen lernen als Menschen, dass wir grundsätzlich von Gott für die Ehe angelegt sind. Und wenn Gott eine andere Berufung hat für mein Leben, dann wird er das auch gut führen und gut machen. Und das können wir aus seiner Hand nehmen. Aber die Option zu zielen, zu überlegen, wann, dann gibt es vielleicht keine Scheidung, da bin ich sicher, oder dann kann ich machen, was ich will, was immer die Motivationen sind, sie werden nicht zum Glück in deinem Leben führen, wenn wir anfangen, ohne Gott zu leben und außerhalb unserer Bestimmung zu sein. Also ich wollte heute Morgen ein bisschen Sicherheit geben, zu wissen, okay, grundsätzlich sind Mann und Frau geschaffen für die Ehe, auch wenn es Ausnahmen gibt, aber dann braucht es Gottes Führung. Und die Ausnahme bleibt eine Ausnahme. Und wir haben eine in der westlichen Gesellschaft eine zunehmende Normalität des Single-Sein, des Alleinbleibens. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, dass das Zusammenfinden und Bleiben nicht so einfach ist. Ja, es ist nicht so einfach. Dazu kommen wir später noch ein bisschen. Mein zweiter Punkt ist, was ist das Ziel der Ehe? Was ist eigentlich die Zielrichtung und wohin geht es? Und da geht es für mich heute Morgen um zwei Dinge, die ich besonders betonen möchte. Und das Erste, was wir später noch ein bisschen angucken, ich will es nur hier sagen, hat mit dem Wesen Gottes zu tun. Gott hat uns für die Ebenbildlichkeit geschaffen, das haben wir gerade gelesen, wir sind in seine Ebenbildlichkeit geschaffen und um dieser Ebenbildlichkeit, diesem Wesen Gottes zu entsprechen, ist es wichtig, dass wir in Gemeinschaft leben. Also die Grundnatur sozusagen unserer Anlage für die Ehe entspricht der Parallele zu Gott und fordert uns heraus, in diese Beziehung hineinzugehen. Das ist der Punkt, um den es geht. Wir drücken damit die Ebenbildlichkeit Gottes aus und dafür sind wir geschaffen. Und das ist ein wichtiges Ziel der Ehe, weil wir dafür geschaffen wurden, dieses Ziel zu erfüllen. Und das Zweite ist, Gott gibt für Mann und Frau für die Ehe einen Auftrag. Und den formuliert er auch ganz am Anfang der Bibel, der Heiligen Schrift. Und ich lese weiter. Wir haben schon 1. Mose Kapitel 1 gelesen bis 26 und ich lese da nochmal 7 oder ab 26, ich lese nochmal 27 und 28. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Das habe ich eben schon gelesen. Und dann geht es weiter. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Oder herrscht über sie. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Der grundlegende Auftrag, den Gott gibt, ist, Kinder zu bekommen und sich zu vermehren. Ja, so banal ist es, aber genau so ist es. Und die Erde zu bevölkern. Und das Dritte ist, über die Erde zu herrschen. Ich weiß, dass ich mit dem, was ich gerade sage und mit dem Text, den ich hier gelesen habe, nicht in eine Zeit hineinspreche, wo jeder sagt, ja, genau so ist es, kennen wir alle, so machen wir es auch, sondern im Grunde etwas gelesen und gesagt habe, was total konträr ist zu dem, wie wir heute unser Leben gestalten. Also, wer hat denn da das Recht, mir zu sagen, dass ich Kinder zu kriegen habe als Mann und Frau, oder? Also, geht's noch? Das ist doch die Welt, in der wir sind. Wir sind ganz eigenbestimmt, völlig frei, können machen, was wir, wie wir es wollen und wundern uns dann, dass Grundlegendes total in die Hose geht. Also möchte euch ein bisschen einladen, heute Morgen den Mut zu haben, dass wir uns das mal anschauen und von Gott her sagen zu lassen. Auch wenn diese Aussagen in unserer Zeit sehr negativ belegt sind. Kinder zu bekommen wird in unserer Gesellschaft als eine Option gesehen. Obwohl, und das ist sehr interessant, bei den meisten Männern und Frauen der Wunsch nach Kindern da ist. Das ist interessant. Also aus der Eselsorge kann ich sagen, das Problem, keine Kinder bekommen zu können, ist viel größer und weiter verbreitet, als dass es umgedreht wäre. Es ist in uns wirklich hineingelegt, weil wir dafür geschaffen sind. Und da ist gar nichts Schlimmes dran, sondern es ist wunderbar, Kinder zu haben und Familie zu sein. und dass wir als Ehepaar zusammengestellt sind, hat das nicht das Ziel, dass wir beide so glücklich wie möglich werden. Das ist nicht das Ziel von Ehe, sondern Familie zu gründen und zur Ehre Gottes zu leben. Und dazu möchte ich uns einladen und auch hier sagen, dass Menschen, die alleine oder eben als Ehepaar keine Kinder bekommen, dass es genauso dafür eine Berufung gibt. Ich weiß um Ehepaare und das ist echt großes Leid, die keine Kinder bekommen können. Manchmal denken wir, weil wir so gepolt sind, wie wir gepolt sind, die wollen nicht. Aber ich kann sagen aus der Seelsorge heraus, dass die, also 99%, wahrscheinlich noch ein paar Kommastellen, derer, die keine Kinder haben, konnten keine Kinder bekommen und müssen sich mit dem Lebensumstand zurechtfinden und abfinden, was sie sehr herausfordert. Aber auch dieser Bereich ist wichtig in den Blick zu nehmen, weil wir jetzt bei so einer ganz grundsätzlichen Frage sind, dass Gott auch Berufung hat, auch für Ehepaare, sie bewusst zusammenstellt und sie nicht alleine lässt, was ja eine Möglichkeit wäre, wenn er sowieso den beiden keine Kinder schenken will, zu sagen, brauchen die gar nicht heiraten, oder? Nein, er stellt sie zusammen und hat eine besondere Berufung für sie. Wir waren zur theologischen Ausbildung auf der Bibelschule Prake in Lemgo und hatten einen Lehrer für Kinderarbeit. Ich weiß seinen Vornamen nicht mehr, Nolte hieß, seine Frau hieß Lydia. Norbert. Und dieses Ehepaar Nolte, die während unserer Zeit da waren, konnten keine Kinder bekommen und hatten wirklich zu kämpfen damit, aber haben diese besondere Berufung Gottes angenommen. Und die haben also ihr ganzes Leben lang nicht nur Bibelschüler unterrichtet, wie man Kinderarbeit macht in Gemeinden, sondern auch Gemeinden durch Kinderwochen, durch Kinderarbeit unterstützt. Und so sind die beiden zu Vater und Mutter in geistlicher Hinsicht für Tausende von Kindern geworden, was ihnen nicht so möglich gewesen wäre, wenn sie Kinder gehabt hätten. Meine Frau kommt jetzt viel mit, das war nicht immer so in unserem Leben, als die Kinder kleiner waren, war ich immer alleine unterwegs im Dienst. Habe allein meinen Job gemacht, weil meine Frau zu Hause die Stellung gehalten hat. Und Noltens brauchten nicht einer von beiden zu Hause bleiben, sondern konnten gemeinsam unterwegs sein und sind dadurch zu einem großen Segen geworden für viele. Also wohl denen, die Kinderlosigkeit nicht als eine Strafe Gottes oder als ein Defizit in ihrer Ehe bewerten, das kann man machen, sondern es als eine besondere Berufung sehen, diese Berufung annehmen und darin leben. Das ist eine große Chance und dazu möchte ich Mut machen. Der Auftrag, der sich mit dem Kinderkriegen verbindet, das Ziel für die Ehe, das ist unser zweiter Punkt. Das nächste ist, dass wir die Erde bevölkern sollen. Und ich weiß, wenn wir an Erdbevölkerung denken, dann denken wir nur an Überbevölkerung. Das ist uns durch die Medien so eingepflanzt, durch das, was wir mitbekommen aus manchen Bereichen der Welt, dass man sagen kann, bist du noch ganz gescheit, von mehr Kindern zu reden. Wir sind schon zu viele. Manche hoffen auf den Krieg, dass es ein bisschen reduziert wird und so weiter und so fort. Und ich habe ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben gehabt, das mich da neu aufgestellt hat, auf einen neuen Weg gebracht hat. Ich war bei Jugend für Christus in der Themenarbeit als Leiter und es gab eine internationale Konferenz, zu der wir alle antanzen mussten. Also bin ich um den halben Globus geflogen, nämlich nach Taipeh, eine Stadt auf der Insel Taiwan. Das liegt von hier aus gesehen auf der anderen Seite von China. Der Flug nach Hongkong ging schon 12 Stunden am Stück und dann sind wir nochmal auf die Insel geflogen. Also das ist schon eine Hausnummer, dahin zu kommen. Und ich hatte das Glück, das ist so eine kleine Karte, die uns zeigen soll. Also man fängt so hier an, Frankfurt, dann ist man schnell über Osteuropa, dann kommt Russland und lange nichts und dann kommt irgendwann China und lange nichts und dann in Hongkong sind wir gelandet und dann mit dem zweiten Flug nach Taipeh geflogen. Und ich hatte zwei große glückliche Umstände. Der erste war, ich glaube, es ist so mein erster großer Flug überhaupt in meinem Leben gewesen, 2000, also jetzt knapp 20 Jahre her, dass die Leute vom Bodenpersonal mich in die Business Class abgegradet haben. Ja? Ich weiß nicht warum, aber die machen das wohl. Also erstens, das war super luxusmäßig, ist mir nie mehr passiert. Das war echt cool. Und das Zweite, dass das im Grunde ein Tagflug war. Man fliegt ja gegen die Sonne und deswegen ist der Tag nicht so lang, wie er eigentlich ist, wenn man an der Stelle bleibt. Aber ich konnte von meinem Business Class Fensterplatz, ja, hatte ich sozusagen fast 12 Stunden Google Earth bei Tageslicht. Und konnte, also klarer Himmel, keine Wolken, unglaublich schönes Wetter. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was man aus 10.000 Meter unten alles sehen kann, für Details auch. Also es war phänomenal. Ein bisschen Neid wäre jetzt angebracht in Bezug zu mir. Also da war es echt gut. Und was ich nie vergessen werde bei diesem Flug, wo ich immer mit meiner Nase an der Scheibe war, um wirklich schön runter zu gucken, war Land, 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 das nicht besiedelt war. Keine Menschen, keine Siedlung, konntest du sehen. Ganz wenige große Städte. Und ansonsten Land bis zum Abwinken, ohne irgendwelche Leute. Also vielleicht habe ich die Beduinen nicht so erkannt, weil die alle so beige angezogen sind, das mag sein, ja. Aber von Überbevölkerung mit einer Großstadt nach der anderen ist nicht der Fall. Und das ist so damals aus diesem Flug mit mir gegangen, dass ich denke, also ich glaube persönlich nicht an Überbevölkerung. Ich glaube an einer schlechten Bevölkerungsverteilung, an einer schlechten Versorgungssituation. Ja, und die haben wir. Wir haben Regionen auf der Welt, wo viele Menschen zusammen sind und wo es wirtschaftlich schlecht aufgestellt ist. Wir Westler sind selbst an der Ausbeutung in armen Ländern beteiligt, von denen wir wertvolle Rohstoffe beziehen, ihnen nicht das Geld dafür geben, was es eigentlich wert ist, um unseren Reibach zu machen und damit für katastrophale Lebensbedingungen sorgen, die am Ende dann da hineinmünden, dass man sagen kann, ja, das ist Überbevölkerung, zu viele Menschen auf das Land, nein, zu schlechte Bewirtschaftung eines Landes, das ist eigentlich das Problem. Also bleibe ich bei diesem Auftrag für mich persönlich in meinem Leben und auch die Frage, wie viele Kinder kriegen denn die Schmidts, ist eine Sache, die wir gottesabhängig gemacht haben. Für uns, nach 3 Kindern war bei uns Schluss, haben wir gedacht, es reicht für uns, für meine Nerven, für die Nerven meiner Frau. Aber wir haben Gott eine Chance gelassen, die hat er 2-mal genutzt und so sind wir 5 und sind dankbar dafür, dass es 5 sind. Und so haben wir auch versucht, mit Gott das richtig zu managen, was unser Auftrag in der Sache ist. Und der dritte Auftrag, den Gott dem Ehepaar gibt, Mann und Frau in ihrer Verantwortung und damit auch für alle Menschen ist, über diese Welt zu herrschen, darüber zu regieren oder sie zu nutzen, um auch ein Wort zu gebrauchen, das hier genau hineinpasst. Und es hat nichts mit Ausbeutung zu tun oder mit Fehlbehandlung oder mit Misshandlung. Angesichts der Klimakrise, die uns seit 2 Jahren in Atem hält und jeden Tag in den Medien ist und wir uns manchmal fragen, ist das, was wir gerade erleben an warmer Sommer Klimakrise oder haben wir einfach einen warmen Sommer? Und das fordert uns ja wahnsinnig heraus und wer will darauf eine Antwort geben? Aber beschäftigen müssen wir uns mit den Folgen unseres Lebensstils und wenn ich jetzt mal die CO2-Fragen mal ganz außer Acht lasse, ich glaube, das ist uns alle klar, dass die Plastiktüten und was es nicht alles aus Plastik gibt, heute schon in Fischfleisch, in den Weltmeeren ist, dann würde man sagen, ja, da ist Schmutz an Orten, wo er nicht hingehört und es hat mit meinem Lebensstil zu tun. Ich kann immer sagen, der HL hier nebendran, die verkaufen Plastiktüten, die Bösen, wenn ich sie nicht nutze, machen die kein Geschäft und würden sie nicht haben. Also es liegt an uns und deswegen gehört dieses Herrschen über die Welt wirklich in unsere Lebenssituation hinein und stellt Gott in diesen Kontext der Ehe und Familie, in unsere Verantwortung, also in die Verantwortung für Mann und Frau. Und das beschäftigt uns auch oft, wie können wir Umweltschäden vermeiden, wie können wir besser leben, ist ein Thema, das uns beide bewegt. Wir können das ablegen und die Politiker verantwortlich machen, aber Gott delegiert es nicht an die Politiker und nicht an die Systeme dieser Welt und nicht an die Wirtschaft, sondern Gott delegiert das Herrschen über die Welt an dich und mich in die Ehe hinein. Das ist ein Auftrag, der dorthin gehört. Und dazu möchte ich uns Mut machen, das nicht außen vor zu lassen, sondern diese Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, in unsere Ehegemeinschaft hinein auch zu leben und unser Bestes zu tun, dass wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, an Ressourcen diesem Planeten so zu bevölkern und beleben, dass er hoffentlich noch für viele Generationen taugt, um gut belebt zu werden. Meine letzten beiden Punkte, habe ich gesagt, möchte ich zusammenführen. Wie führt man eine glückliche Ehe und wieso gehen so viele Ehen in die Brüche? Das gehört ja zusammen miteinander. Also wenn das gut gehen würde, hätten wir nicht die Problematiken. Und die Frage ist, wie komme ich zu dem einen und vermeide damit das andere? Und ich glaube, gerade aufgrund des ersten Punktes, den ich ausgeführt habe, dass das Grundproblem der Ehe ist, dass wir versuchen, Ehe ohne den Schöpfer, ohne den Erfinder zu leben, der sie gegeben hat. Und Gott macht es ja deutlich, dass dieses Setting der Ehe von ihm gegeben ist, mit seiner Ebenbildlichkeit zu tun hat und dass gerade wir Eheleute deswegen, weil wir Gottes Geschöpfe sind, in seine Ebenbildlichkeit, in die Gemeinschaft mit ihm hineingerufen sind. Und da, wo ich Ehe als ein Prinzip verstehe, ganz völlig losgelöst, dann verlasse ich im Grunde das, was die Grundlage einer guten und funktionierenden Ehe ist. Ich bin der festen Überzeugung, nur da, wo Jesus Christus, wo Gott der Mittelpunkt meines Lebens ist, der Mittelpunkt meines persönlichen Lebens ist, hat meine Ehe, meine Frau eine Chance, mit mir eine glückliche Ehe zu leben. Wir brauchen Gott mitten hinein. Und dieses wunderbare deutsche Wort Ehe mit den zwei E's und dem einen H gibt uns eine gute Gelegenheit, so eine kleine, wie soll ich sagen, so ein kleines Wortspiel zu haben, das uns ein bisschen helfen soll, wie notwendig es ist, dass Gott im Mittelpunkt ist. Ich habe da so eine kleine Folie mitgebracht. Also für mich stehen die E's in dem Wort Ehe für Egoist, ja, oder für die Egoisten. Und ein Egoist, der sucht immer das Seine. Und das kann ich übrigens sehr gut. Ich weiß, was mir am besten tut, was ich am liebsten will. Nicht immer, aber meistens. Und fordere das ein. Und wenn ich so in die Ehe starte, wird es nicht funktionieren, weil meine Frau nicht dafür da ist, mich zu bedienen. Ich bin auch nicht da, um meine Frau zu bedienen, sondern wir sind dafür da, dass wir füreinander da sind und das Beste des anderen suchen. Und das muss sich an Gott orientieren. Und wenn bei zwei Egoisten der Herr nicht in der Mitte ist, dann knallt's nur. Und dann wird es immer nicht zufriedenstellend sein. Gott muss in den Mittelpunkt, der Herr muss im Mittelpunkt sein. Und wenn deine Ehe nicht funktioniert, wenn du Schwierigkeiten hast mit deinem Partner, dann mache ich dir Mut, dich an Gott zu wenden. Wir haben ja auch Ehen, in denen der eine gerne möchte, dass Gott der Mittelpunkt ist und der andere nicht. Und dann würde man sagen, ja, da hast du Pech gesagt, da geht die Gleichung nicht auf. Doch ich glaube, dass du als ein gottbezogener Mensch eine große Möglichkeit hast, etwas zu tun. Nicht indem du zu deinem Ehepartner gehst und sagst, guck hier, was der Heiko gesagt hat, was da in der Bibel steht. Du müsstest doch jetzt auch mit Gott leben oder das und das tun und dann würde es funktionieren. Nein, wir werden als Christen niemanden, weder unseren Ehepartner noch sonst irgendjemanden durch Forderungen und Vorwürfe dazu bekommen, etwas zu leben, was er von sich aus nicht leben kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, Gott zu bestürmen, Geduld zu haben, auf Gott zu warten, dass er eingreift und tut, was nur Gott tun kann, ein Menschenherz zu verändern, meinen Ehepartner dazu zu bringen, in diese Aufgabe hineinzukommen, nicht mehr sein egoistisches Leben zu führen, sondern sein Leben auf Gott zuerst auf Gott und auf seinen Ehepartner auszurichten. Versuch's nicht mit Unzufriedenheiten und Vorwürfen, das wird die Sache noch mehr auseinanderbringen. Und damit ist ja auch im Grunde die Erwartung verbunden, dass der andere sich ändern müsse, damit es geht. Und das wird nicht funktionieren. Sondern vertraue und bestürme Gott im Gebet, dass er den anderen verändert, dass er bei meinem Partner das bewirkt, was eine notwendige Voraussetzung ist. Wie viele Stunden hast du dich schon über deine nicht funktionierende Ehe aufgeregt und wie viele Stunden hast du schon auf deinen Knien vor Gott gelegen, um ihm dafür zu bestürmen? Ich möchte dir Mut machen, nicht zu resignieren, auch wenn der Status quo im Moment katastrophal ist. Sondern bete zu Gott und lass ihn an deinen Partner ran. Aber vielleicht lernen wir ein bisschen dazu, auch was unsere Rolle anbelangt, weil es sehr viel leichter und einfacher geht, dass auch ich ganz unter einem frommen Deckmäntelchen eine hoch egoistische Rolle spiele und mein Ehepartner mit tollen, frommen Floskeln unter Druck setze. Er hatte gerade am vergangenen Freitag so ein Gespräch, wo genau das passiert. Es ist furchtbar, echt. Und diesen Fehler dürfen wir, gerade die, die es versuchen, so ernst mit Jesus in ihrem Leben umzusetzen, das dürfen wir nicht tun. Den anderen als schlecht und sündig darzustellen, der ja nicht so hingegeben ist, und ich, bei mir ist alles super fromm und klasse. Wenn deine Ehe nicht funktioniert, dann hat es auch mit dir zu tun. Und Gott wird es auch dir offenbaren. Ich bin ganz sicher, da wo du anfangen wirst, für deinen völlig daneben geratenen Ehepartner, der es nicht geregelt bekommt mit Gott und mit dir, wenn du anfängst dafür zu beten, wird Gott dir zeigen, was in deinem Leben schief ist und wo du Veränderung brauchst. Wir möchten einen Text aus Epheser 5, die Verse 21 bis 25 lesen, einen sehr modernen Bibeltext, aber genauso herausfordernd wie die Stellen aus dem Alten Testament. Und ich hoffe, dass wir alle ausreichend Aufmerksamkeit noch haben, das richtig mitzukriegen. Übrigens ist heute nicht so relevant, wie lange die Predigt geht, weil es gibt gleich im Anschluss gemeinsames Mittagessen. Also niemand muss nach Hause gehen und kochen und dann, ach du liebe Zeit, bis der Schnitzel auf dem Tisch steht. Nee, also heute ist Kochen nicht angesagt, sondern wir gehen direkt von hier nach oben und können Mittagessen. Deswegen kann ich ein bisschen länger machen und genau, ihr müsst nicht früher nach Hause. Also zurück zum Text Epheser. Volle Konzentration, besonders bei den ersten Worten, ganz wichtig hier, nicht drüber rutschen. Ordnet euch einander unter. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Jetzt geht der Text erst weiter. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Merkst du, wie nah das beieinander ist? Meine Gottesbeziehung, dass Jesus Herr meines Lebens ist und als Frau meine Unterordnung zu ihrem Ehemann. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch den Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, die FEG Fulda sich Christus unterordnet, nicht dem Pastor, nicht den Ältesten, dass wir uns den Christus unterordnen. So sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Ich weiß, wie sehr dieser Text in der Gefahr steht, einseitig gelesen und betont zu werden. Wie schnell man bei dem ist, was einem nicht zuteil wird, und das einfordert, anstatt seine Rolle und Aufgabe zu sehen. Und das ist eine große Gefahr. Und deswegen habe ich ihn so langsam gelesen. Und ich hoffe, dass wir ein Leben lang investieren in diesen Text, als Männer und Frauen wirklich zu verstehen, was die Bibel hier sagt. Und ich möchte noch mal drei Anker in diesen Text hineinlegen, dass wir das dann auch besser im Blick haben. Die erste Anweisung und die grundlegende Anweisung, Grundlage für alle Anforderungen, die ab jetzt folgen. Übrigens geht es dann weiter, dann geht es mit den Kindern, dann geht es zum Herren und Knechten, zum Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also dieser Text, diese christliche Hausordnung hat eine viel größere Anwendung und Dimension. Wir beschäftigen uns heute Morgen nur mit dem Zusammenhang zwischen Mann und Frau. Der Text geht weiter und betrifft noch viel mehr Felder. Das erste ist, Mann und Frau sollen sich einander unterordnen, füreinander da sein, weil wir dazu angelegt sind. Zu denken, der eine müsse dem anderen dienen, was später kommt in der Unterordnung, in dieser Rangfolge, das hat nichts mit der grundsätzlichen Sache zu tun, dass wir, weil wir so unterschiedlich sind, uneingeschränkt für den anderen da sind, um ihn zu ergänzen, nicht zu bevormunden, nicht in Konkurrenz zu treten, sondern meinen Ehepartner, so anders wie ich bin, zu ergänzen. Und das gilt grundsätzlich, Unterordnung grundsätzlich. Aber in diese Unterordnung gibt es verschiedene Beziehungsebenen, die Gott ganz bewusst hineinnimmt und die Gott selbst lebt. Die Gott selbst lebt und deswegen uns auch so verordnet. Und das führt mich zu diesem zweiten Anker in diesem Text. Gott hat eine Verantwortungsebene gegeben, in der die Frau sich ihrem Mann unterordnet und die Begründung ist, wie Christus sich dem himmlischen Vater unterordnet. Ich habe vorhin gesagt, wir haben einen Gott, der in sich Gemeinschaft hat, der sich in der Bibel in Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. Und alle drei sind Gott. Wir haben einen Gott, der sich in diesen drei Personen offenbart. Wir haben nicht drei verschiedene Götter. Wir haben einen Gott, der sich in diesen drei Personen offenbart, die alle drei uneingeschränkt göttlich sind, weil sie eine Einheit sind, untrennbar. Das werden wir nie begreifen, weil es ist etwas, was gegen unsere Logik geht. Ja? Man kann nicht eins sein und dann sind da zwei verschiedene Dinge, Vater und Sohn. Vater und Sohn verstehen wir, einen Gott verstehen wir. Aber dass ein Gott, Vater, Sohn, Heiliger, da ist schon unsere Logik, sagt Dankeschön, auf Wiedersehen. Geht nicht mit Logik, geht mit Glauben. Diesen Gott haben wir. Und jetzt haben wir Vater, Sohn und Heiligen Geist in voller Göttlichkeit, völlig ohne Unterschied. Und es gibt eine Ordnung, dass sich der Vater, dass sich der Sohn dem Vater unterordnet. Das finden wir hier. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er gebetet, hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, dass ich für die Schuld aller Menschen sterben muss. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Merkt ihr diese Unterordnung, die uns in der Göttlichkeit Gottes begegnet, die Gemeinschaft, die untrennbar ist? Wir haben einen Gott untrennbar. Und wie wir eine Rangfolge haben, wo nicht der eine in die Konkurrenz zum anderen ist, sondern wo Verantwortlichkeit ausgelebt wird in Demütigkeit zueinander. Und das gehört in unsere Ehen hinein. So wie Christus sich Gott unterordnet, so soll die Frau sich dem Mann unterordnen. Und es wird die Frage sein, wie gut deine Christusbeziehung ist, dass du in der Lage bist, ob deine Ehe gut oder schlecht funktioniert, dich unterzuordnen, weil Gott der Herr deines Lebens ist, weil Christus der Herr deines Lebens ist und nicht dein Ego. Wenn mein Ego der Herr meines Lebens ist, dann geht es mit der Unterordnung ganz schlecht, ganz schlecht. Aber wenn Christus der Herr meines Lebens ist, dann kann ich vielleicht dazu kommen. Und das Dritte ist die Führungsverantwortung des Mannes, die sich darin ausdrückt, die selbstlose Bereitschaft für seine Frau, sein Leben zu investieren. Und ich würde meinen, die meisten Männer, die jetzt hier sind, wenn ich dich fragen würde, und ich sage, wenn heute Nacht ein Gangster kommt und versucht, deine Frau zu töten, würdest du dich dazwischen stellen und den vertreiben und kämpfen? Da würden wir, die meisten Männer sagen, das würde ich machen, da würde ich mein Leben, wäre ich bereit, mein Leben zu geben, um meine Familie zu verteidigen. Also ich habe das noch nie gehabt und die meisten von uns hier wahrscheinlich auch noch nicht. Und so ist es auch nicht gemeint, weil das wäre zu wenig. Denn es geht darum, dass ich bereit bin, mein Leben zu verlieren, nicht in solchen Extremsituationen, da auch, wenn's kommt, sondern in meinem Alltag, in meinem Alltag. Wo bin ich bereit, mein Leben aufzugeben, zu sterben für meine Frau in meinem Alltag? Ich habe diese Predigt schon letzte Woche in Schlüchtern gehalten. Wir hatten den gleichen Tag. Wir versuchen das so gut es geht immer zu machen, weil ich sonst gar nicht mit den Vorbereitungen durchkomme, dass wir zwei Gottesdienste mit dem gleichen Thema haben. Ich nur einmal Predigt vorbereiten muss und ich halte sie an zwei Orten, weil es zeitlich mit zwei Gemeinden nicht anders geht. Es gab Phasen, da geht es nicht anders. Da muss ich jede Woche ran, aber weil so vieles doppelt ist. Und da habe ich auch über diesen Punkt gepredigt. Und es hat nicht lang gedauert. Es kommt Sonntagabend. Und das ist der Moment, wo ich sozusagen in meinen freien Tag hineinschlittere und alles hinter mir lasse. Und Montag ist ja mein Pastorensonntag, das ist bei mir frei. Und da versuche ich völlig zu entspannen. Und dann sitze ich vorm Fernsehen und ich kann sehr gut zu lange vorm Fernsehen hängen. Und dann sagt meine Frau, komm, lass uns doch zusammen ins Bett gehen. Dann redet man noch ein bisschen, der hält sich, hat Gemeinschaft. Und für mich wäre es auch gut, ein bisschen mehr Schlaf zu haben. Ich habe an diesem Morgen darüber gepredigt. Und als meine Frau sagt, komm, wir gehen zusammen ins Bett, also es war so 10, 10:30 um den Dreh, wollte ich noch lieber sitzen bleiben. Heikos Ego wollte lieber sitzen bleiben und nicht mitgehen. Das bedeutet, für den anderen zu sterben. Das, was dir lieber ist, was gerade gemütlicher ist, was leichter ist, was du gerade willst, Mann, schon wieder reden und ich habe jetzt meine Ruhe, wisst ihr Männer, na, ihr versteht das, ihr Frauen nicht, ist klar. Ne? Das heißt zu sterben. Und ich weiß heute, das ist jetzt einfach zu sagen, Schatz, tut mir leid, ich hätte mit dir ins Bett gehen sollen, das hat meine Frau schon so oft gehört, dass sie ganz entspannt da sitzt und sagt, ja, ich weiß, und? Aber heute Abend um 10 wird sich zeigen, ob der Heiko bereit ist, sein Leben für seine Frau zu geben. Ja, vorm Tatort, oh, ganz schlecht, ja. Das wäre echt ein bisschen früh, Schatz. Ja? Ja, wir reden nachher. Aber genau das ist es. Und deswegen erzähle ich das auch, weil darum geht es. Also jetzt, das ist keine Show. Ich weiß, heute Abend wird es lustig bei uns beiden. Und ich weiß schon, was ich machen muss. Aber heute Abend ist das, wäre das ja leicht. Ne? Heute Morgen große Sprüche. Aber was mit nächsten Sonntag und übernächsten? Darum geht es doch. Es geht doch nicht darum, dass ich einmal bereit bin, da, na gut, mein Schatz, dann mach es halt. Nein, es geht um mein grundsätzliches Leben. Lebe ich als liebe ich meine Frau so sehr, und das soll ich tun, dass ich bereit bin, mein ganzes Leben zu geben. Meine Gemütlichkeit bei der Sportschau samstagsabends oder am Samstag, wenn ich lieber mein Fahrrad reparieren oder sauber machen will, eben was im Haus zu reparieren. Also das hat ja unglaublich viele Anwendungsfelder. Bin ich bereit, als Mann, meine Frau so bedingungslos zu leben, dass ich in der Lage bin, mein Leben hinten anzustellen. Darum geht es. Darum geht es. Und Christus war bereit, sein Leben hinten anzustellen und für die Schuld aller Menschen zu sterben. Und das ist die Vorlage für uns Männer. Ich glaube, wir kennen alle die Diskussion, wenn es um die Bibel geht, dass die Frauen abgehen wie so ein Zäpfchen, wenn es um die Unterordnung geht. Ach, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Ihr lieben Leute, dass die Männer so lieben sollen, das ist nicht zeitgemäß. Und da müssen wir eigentlich abgehen wie Schmitz Katze, weil das viel herausfordernder ist. Viel größer in der Verantwortung. Aber wir sind gut in der Lage, Dinge zu pervertieren, was in der Bibel steht. Und es gerade ganz fromm anders darzustellen, um am Ende doch nicht zu sterben und unser Ding zu machen. Aber ich möchte euch das mitgeben, heute Morgen, für uns alle, für die, die schon verheiratet sind, die noch nicht verheiratet sind, dass wir das lernen und verstehen, wie Ehe funktionieren kann. Da, wo ich bereit bin, wirklich zu sterben, mein Leben hinten anzustellen, die Frau in der Unterordnung unter den Mann und unter Christus, das gehört zusammen, der Mann, der bereit ist, sein Leben für seine Frau zu geben, weil er bereit ist, sein Leben für Christus zu geben, werden in der Lage sein, sich aufeinander anzustellen und eine glückliche Ehe zu führen. Ich glaube, ich kann das sagen, dass unsere Ehe ganz gut funktioniert, trotz dieser Querelen, die wir haben. Aber da ist noch so viel Raum und Luft nach oben für uns beide. Und es ist wichtig, dass wir dranbleiben, uns nicht zufrieden geben, dass es gerade einigermaßen läuft. Meine Frau sagt, na gut, da gehe ich halt ins Bett, guckst halt noch weiter Fernsehen oder wie immer. Nein, dass wir dranbleiben, unsere Ehen zu entwickeln, uns weiter unterzuordnen, weiter zu sterben, unter Gott und für Gott und damit auch für unseren Ehepartner. Ich habe diese Überschrift gewählt, wie führt man eine glückliche Ehe? Und ich denke, wenn wir hier sammeln würden, dann würden wir 1000 ganz praktisch gute Tipps sammeln können, wie man das im Alltag umsetzen kann. Aber ich denke, das Entscheidende ist genau dieses, wie es das deutsche Wort Ehe so symbolisiert für mich, dass wir diesen Herrn zwischen diese beiden Egoisten bekommen. Dass wir den Herrn zwischen Mann und Frau haben. Dass Gott der Mittelpunkt unserer Ehen wird. Und nur dann haben wir wirklich die Chance, in eine glückliche Ehe hineinzukommen, weil es im Grunde eine Dreiecksbeziehung ist. Also ich habe schon nur meine Frau, aber ich bin ja auch ganz an Gott gebunden. Gott muss mit hinein. Und Dreiecksbeziehung ist insofern falsch oder wäre falsch zu denken, wenn ich dann immer, nehme ich jetzt Zeit für meine Frau oder für Gott. Ne? Dieser Konflikt, den kannst du aufmachen in einem ganz frommen, gesetzlichen Leben, geht völlig am Sinn vorbei. Wenn du deine Zeit mehr mit Gott hast, hast du sie auch mit deiner Frau, weil das zusammengehört. Und wenn das in Konkurrenz tritt, dann hast du nicht verstanden, wozu du berufen bist, als Ehemann und Ehefrau in die Ehe hinein. Und da braucht es Korrektur. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr anfangt, diesen Gott mehr in den Mittelpunkt eurer Ehe hineinzustellen. Für die jungen Leute, die noch nicht verheiratet sind, sich gut zu fragen, habe ich da einen Partner, der nicht nur Christ ist? Das ist so die Mindestanforderung. Das ist aber, also kann ich euch sagen, aus der Seelsorge zu wenig. Es funktioniert nicht. Habe ich da jemanden, der mit mir bereit ist, Jesus in den Mittelpunkt meiner Ehe zu stellen? Dann hast du einen Partner. Egal wie der aussieht, wie groß und klein und dick der ist oder schlank, dann hast du einen Partner, mit dem es gehen kann, der bereit ist, genauso Jesus in den Mittelpunkt der Ehe zu stellen. Fangt an, miteinander und füreinander zu beten. Und ich weiß, dass in der Ehe es nicht der leichteste Ort ist, um seine Bibellesegewohnheiten und sein Gebetsleben zu entwickeln. Das weiß ich. Und dass es leichter ist, das vielleicht allein oder mit irgendjemandem zu machen. Aber bringt Gott mit seinem Wort durch eure Gebete mit in eure Ehe hinein. Und ich glaube, dass das ein Anfang ist für eine glückliche Ehe, dass beide Gott zum Mittelpunkt ihres Lebens machen. Nichts anderes, keine frommen Gewohnheiten auch, sondern Gott in den Mittelpunkt nehmen. Und dass es dann mit ihm zusammen auf den Weg, auf den richtigen Weg kommen kann. Warum geht es ohne Gott mit der Ehe so schlecht? Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Weil dann, wenn Gott nicht in der Ehe ist, uns eben seine selbstlose Liebe fehlt. Die kann nur Gott mit hineinbringen. Die kommt nicht von uns. Weil dann Gottes Gnade und Vergebung fehlen würden in unserer Ehe. Und ohne Gottes Gnade und Vergebung, die er in Christus hat, real werden lassen, kann es in der Ehe nicht funktionieren. Wir machen so viel falsch, dass wir Gnade und Vergebung wie nichts anderes in der Ehe nötig haben. Und ohne Gott wird sie nicht kommen. Ohne Gott in der Ehe würden wir nicht zu diesem demütigen Füreinander finden, wo wir uns zurückstellen, weil wir es in unserem Gott, in seinem Wesen nicht sehen würden. Und deswegen es nicht leben könnten füreinander. Dieses selbstlose und bedingungslose Haltung können wir ohne Gott nicht in unserem Leben entwickeln und deswegen kann es nicht zu einer erfolgreichen Ehe führen. Uns würde die Dienstbereitschaft fehlen, die auch eine Ehe braucht, einander zu dienen, ganz praktisch da zu sein, weil uns die Fürsorge fehlen würde für den anderen, so wie Gott uns versorgt, damit wir überhaupt leben können. Und weil unser Egoismus, wenn wir der Mittelpunkt bleiben, unsere Ehe aushöhlen würde. Wenn ich mich im Mittelpunkt habe, dann wird es in der Ehe auch nicht anders sein. Aber wenn ich lernen der Lage bin, in mein Leben Gott den Mittelpunkt sein zu lassen, dann bin ich überhaupt erst in der Lage, das auch in die Ehe hineinzubringen. Hätten wir also Gott nicht als Mittelpunkt in der Ehe, dann wird es nicht funktionieren. Und ich möchte Sie heute Morgen einladen, nicht nach Hause zu gehen, ohne dieses Angebot Gottes, das er uns macht, in Jesus Christus für sich anzunehmen. Ich bin gleich nach dem Gottesdienst hier nach vorne, noch ein paar Gesprächshelfer, meine Frau kommt dazu. Und vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich muss Jesus in mein Leben einladen, habe ich noch nie gemacht, ist auch nicht in meiner Ehe, dann bist du eingeladen, das heute festzumachen. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, mein Ehepartner auch, aber ihr habt noch keinen Weg gefunden, wie ihr das leben könnt, wie ihr das reinkriegt. Wie macht man das, Bibel zu lesen und wie fangen wir an, miteinander umzugehen und zu beten? Und gerade bei den Dingen, wo wir so unterschiedlicher Natur sind und Überzeugung haben, wie kriegen wir das hin, dass wir uns wirklich vor Gott beugen und er das Recht hat, uns zu sagen, wie wir Dinge lösen sollen. Ich möchte euch einladen, nach vorne zu kommen und mit uns zu beten, dass Gott neu in die Mitte eures Lebens kommt. Für jeden persönlich, aber auch für die Ehepaare, die hier sind, Gott neu mit hineinzunehmen und mit ihm zu leben. Dazu lade ich euch herzlich ein, mit Jesus weiterzumachen, nicht ohne ihn, weil Gott die Ehe gegeben hat und uns dafür geschaffen hat. Weil das Ziel ist, ihn in der Ehe zu verherrlichen und ihm ähnlich zu sein in unserem Leben. Und weil er, wenn Jesus von einem überfließenden Leben redet, das er gekommen ist zu bringen, nicht nur das Individuum meint, so sind wir Westler gepolt. Jesus ist gekommen, dass ich glücklich bin. Für die Ehepaare gilt es nicht. Für die Ehepaare gilt, Jesus ist gekommen, dass du in deiner Ehe, in dieser Einheit glücklich wirst, weil Gott dich zusammengestellt hat. Und dass du dann auch in der Lage bist, eine Ehe zu führen, die nicht irgendwann zu Ende geht, sondern die bis ans Lebensende durchhält, weil Gott das stabilisierende Element ist, der uns Mut gibt, die Kraft gibt, zusammen zu bleiben und das auch miteinander durchzuhalten, zu seiner Ehre und selbst dadurch beschenkt zu sein. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir nochmal für diesen Morgen, auch wenn das jetzt echt lang geworden ist. Aber für dieses wichtige Thema und auch für die Klarheit in deinem Wort, wo wir manchmal so schnell vorbei sind, weil wir so sehr auf uns gucken und gar nicht genau hinhören, wie du dir das eigentlich gedacht hast mit Mann und Frau. Und Herr Jesus, ob wir nun verheiratet sind oder noch alleine oder eben als Single berufen sind, wie immer unsere Lebenssituation ist, bitte ich dich, Herr, dass wir dir diesen Platz in unserem Leben einräumen, den nur du haben darfst. Nicht unser Ego, sondern dass du der Mittelpunkt, der Orientierungspunkt in unserem Leben bist. Und darum bitte ich dich, Herr, gib uns die Demut dazu, und die Offenheit, das zu tun. Und ich bete für alle Ehepaare, die hier sind, die nicht wissen, weil sie es nicht vorgelebt bekommen haben, keine Beispiele haben, wie immer sich schwer tun, dass du ihnen hilfst, mutig dich mehr in ihr Eheleben hineinzubringen. Bibel lesen und beten, sich nach dir ausrichten, nicht als Option sehen, sondern als eine Notwendigkeit, damit auch wirklich du in die Ehe hineinkommst. Und dazu segne uns an diesem Morgen. Amen.